Ja, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Plattform. Ist alles ganz lustig heute, ist ziemlich spannend, denn wir haben seit 2 Stunden Besuch hier im Haus. 18 Damen und Herren, die derzeit in der Herbstakademie Fortbildungen, Erforschungen, wie auch immer treiben. Wir werden sicher gleich ein bisschen was drüber hören, was sie die letzten Tage gemacht haben. Haben sich zu uns hierher verlaufen haben sie sich, die haben es ganz bewusst ausgesucht, angemeldet, sagt sie, genau, und haben sich ein bisschen erzählen lassen von Leuten von uns, wie funktioniert unser Radio, was machen wir überhaupt, und damit sie ein bisschen Gefühl dafür kriegen, was Radio denn eigentlich bedeutet. Sie dürfen ruhig weiterlaufen. Unser Boden knarzt. Das ist völlig normal, dass der knarzt. Wir sind im alten Haus. Haben wir sie jetzt eingeladen, zu uns ins Studio zu kommen? 3 haben sich zumindest bisher getraut. Ich bin mal gespannt, ob die eine oder der andere sich noch einfindet. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Ladies first, die Dame im blauen Shirt. Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen bei Hallo. Uns hier bei FreeFM. Hallo. Darf ich Sie nach Ihrem Namen fragen?
Ja, mein Name ist Elisabeth Jorgens.
Und Sie haben jetzt auch nehmen gerade an der Herbstakademie teil, die letzten beiden Tage.
Da muss ich Sie total enttäuschen.
Echt?
Ich komme ganz spontan vorbei, weil ich ein Ehrenamt suche.
Aha.
Und Radio Free da so eine interessante Adresse war.
Sie haben mitbekommen, dass das heute ist.
Ja.
Und haben Sie jetzt einfach dazu geschmuggelt.
Genau. Na,
ist doch schön.
Genau.
Was machen Sie denn, wenn Sie nicht schmuggeln?
Ja, ich bin im Vorruhestand und bin sehr viel ehrenamtlich tätig. Und zum Beispiel lese ich bei Senioren vor und bei geistig Behinderten, mache auch eine Beratung für Freiwillige. Dann bin ich in der Leseförderung tätig, also ein buntes Programm.
Ein buntes Programm. Die Dame neben Ihnen, wir hatten uns vorher schon kurz unterhalten, aber ich weiß dennoch weder Ihren Namen noch was Sie sonst so tun, wenn Sie gerade nicht hier bei uns im Radio sind oder an der Herbstakademie teilnehmen. Guten Tag, Frau
van Kolwijk. Aber van Kolwijk genügt.
Sie dürfen Sie ein bisschen ans Mikrofon wagen.
Ich bin noch nicht sehr viel gewesen bei diesen Akademien, weil ich prinzipiell nicht so gerne mag, wenn die Vorlesungen stattfinden. Ich möchte etwas machen, wo man selber was tun kann. Und deswegen bin ich in einem Workshop, also in Geschichte, Frauengeschichte, bei ZAWIF.
Ah, ja.
Und da haben wir eben vor 2 Jahren, glaube ich, dieses Buch rausgebracht, Straßennamen der Frauen, couragiert. Und jetzt sind wir an einem Projekt über europäische Frauen, European Women. Da sind wir mit 7 Ländern verbunden und wir machen dieses Projekt. Da geht es um Frauen, die ab 70 noch was Neues anfangen. Die also nicht nur Enkel betreuen oder kochen, sondern die tatsächlich was Neues machen, was anderes machen.
Frauen ab 70, da sprechen Sie aber nicht aus eigener Erfahrung, so jung wie Sie aussehen.
Ich mache Interviews, wenn Sie das wissen wollen.
Sie sind die Interviewerin. Frauen aus 7 Ländern, welche 7 Länder sind das? Sind das europäische Länder oder geht das rund um die Welt?
Nein, es sind European Women, europäische Frauen.
Entschuldigung, okay, haben Sie ja gesagt. Ja.
Bulgarien, Tschechien, Litauen, Österreich, Sardinien, Italien, Deutschland.
Also doch schon irgendwie so ein bisschen in Süden, aber auch sehr stark der Osten mit
eingebunden. Ja, aber das ist, glaube ich, ein bisschen Zufall. Vielleicht hängt es aber auch mit diesem Donauakademie oder sowas zusammen, okay. Da ja dieses Danube-Network gibt. Könnte sein, dass dadurch das
so ein bisschen abgestaubt hat sozusagen.
Ja.
So, und jetzt aktuell diese Woche haben Sie also doch gesagt, also gut, Workshop mache ich mal, auch wenn die nicht so gerne in Lesungen gehen. Was machen Sie jetzt aktuell gerade in der ZAWIF-Woche?
Der Workshop, das war Kunst, wenn Sie das gefragt haben.
Genau.
Das war hochinteressant, weil das sehr selten ist. Das war der Isenheimer Altar verglichen mit 2 Kapellen aus Frankreich von Cocteau und Matisse.
Okay.
Und das fand ich ein sehr spannendes Thema, weil das sehr selten kommt, so ein Vergleich. Meistens ist das Thema Kubismus eben als Stilrichtung. Das fand ich sehr spannend.
Wie viele Leute waren da jetzt mit Ihnen zusammen? In
18 speziell, oder 16 oder sowas.
Da so mit der Geschichte? Mit
16
dem
oder 18,
Alter?
Ich weiß okay. nicht genau. Ja.
Also gab es doch noch mehr Leute, die sich für diese abstrakte Form...
Ja, nein, viele wurden hinkommandiert. Das heißt, man muss ja 5 oder 6 Sachen anstreichen und dann 1, 2, 3, 4. Und da habe ich jetzt bei einigen erfahren, das war die 3. Wahl. Und nicht die 1.
Ja, da haben wir es. Ne?
Da haben wir es, ja.
Ja, Gut, ich möchte jetzt an der Stelle einen kleinen Break machen. Wir haben noch einen Herrn hier, der hat mir vorher schon verraten, dass ihm der Journalismus und die Medienwelt nicht ganz unfremd sind. Und was er denn genau damit gemeint hat, das erfahren wir nach dem nächsten Musikstück. Plattform auf Radio Free FM. Heute ein bisschen Freestyle-mäßig und wir haben zu Gast zumindest jetzt noch eigentlich nur zwei, wie wir gerade vorher erfahren haben, Personen, die derzeit an der Herbstakademie tätig sind, sich fortbilden, interessante Themen erforschen. Wir haben schon gehört, sehr interessante, abstrakte Vergleiche zwischen Altaren machen. Und jetzt zuletzt eben bei uns sind, hier bei Radio Free FM, um Radio ein bisschen zu erfüllen. Und eigentlich habe ich gehofft, dass wir hier ganz viele Leute im Studio sind. Tatsächlich haben nur drei den Mut besessen, hier reinzukommen. Den drei bin ich sehr dankbar dafür. Der Rest hatte ganz dringend was zu erledigen. Aber wir kennen das ja. Das kenne ich auch von meinen Eltern. Und das wird mir wahrscheinlich auch mal so gehen, wenn ich Rentner bin. Rentner haben nie Zeit. So, ich habe vorher angekündigt, wir haben einen Mann hier in unserer Runde. Guten Tag erstmal. Darf ich Sie nach Ihrem Namen fragen?
Tag, ja, Görlich, Heinz Görlich.
Herr Görlich, Sie haben mir vorher schon verraten, dass Ihnen das Thema Medien nicht ganz fremd ist. Sie haben früher in einem Medienberuf gearbeitet. Sie haben mir auch gerade eine interessante Geschichte erzählt. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt nicht so, dass wir das für uns behalten, sondern wir reden da jetzt nochmal on air drüber. Sie waren hier früher in Ulm auch im Journalismus tätig, ne?
Ja, ich bin 67 nach Ulm gekommen und war Agenturjournalist. Und hatte mir von Heidenheim vorher schon mitgebracht, die Funktion als Korrespondent für einen öffentlich-rechtlichen Sender. Der brachte jeden Tag auch ein Magazin, so wie Sie jetzt gerade es machen. Bloß war damals halt das Problem, dass es noch keine Handys gab, vor über 40 Jahren. Und da hatte ich mitgekriegt, dass es war damals eine Zeit, wo sowas öfters noch passierte, dass jemand sich nicht vor den Zug geworfen hat, sondern auf den Münsterturm gestiegen ist. Und wollte sich eigentlich runterstürzen. Es war ein Jugoslawe, kommt mir jetzt gerade. Ist ein bisschen höher geklettert, es war sicher viel Aufsehen. Ich hatte jetzt aber nicht die Möglichkeit, die man heute hat, wie ich eben erfahren habe, das finde ich super, dass man heute, wenn das passieren würde, was ich ja nicht hoffe, aber wenn was ganz spontan irgendwie sein sollte, was rüber soll, dann nimmt man das Handy, auch wenn man am Münsterplatz steht, und ruft hier an bei der Plattform, bei Radio Free FM, und sagt, hey Leute, ich habe da was für euch. Und das finde ich schon mal schön, ja, dass es euch gibt.
Sie haben gesagt, Sie haben von Öffentlich-Rechtlichen gearbeitet damals. Waren Sie Journalist, TV- oder Radiojournalist? Oder was haben Sie dann gemacht genau?
Agentur.
Sie waren in der Agentur, also als Zubringer sozusagen.
Zubringer für Stuttgart, ja.
Internationalen Nachrichten oder speziell hier auf Ulm bezogen?
Nee, ja, also hier auf Südwestdeutschland, eine kirchliche Nachrichtenagentur, EPD.
Ah ja, okay. Und Sie sagen, hatten es vorher gesagt, 30, 40 Jahre zurück? Ist das, wie ja, lange haben Sie das gemacht?
67, das sind jetzt 44 Jahre.
Ja. Und wie lange haben Sie es gemacht?
Bis 94.
Bis 94. Mhm. Toujours bei der gleichen Agentur?
Ja.
Und das hat Sie erfüllt?
Ja, ich habe vor allen Dingen die ersten Jahre habe ich sehr viel auch für die örtlichen Zeitungen, um erstmal hier richtig auch Fuß zu fassen. Und ja, und dann haben Sie schon recht, ja, dann bin ich da so, tja, irgendwo. Unser letztes Kind war hier in Ulm geboren. Vorher war ich alle 3 Jahre unterwegs gewesen. Waren wir mit der Familie umgezogen und ich hatte da meine Freiheit. Ich hatte ziemlich viel Freiheit und das war sehr, ich hatte ein sehr großes Revier zum Abgrasen. Ja. Mhm. Aber bei Ihnen ist es anders, ja.
da hält jemand die Hand hoch. Und wir
darf ich was hinzufügen?
Ja, natürlich.
Von dem Blättle, evangelischen Blättle, die Brücke. Da schreibt er ab und an. Ich finde, er schreibt sehr gut und interessant und gute Themen. Und das macht er immer noch.
Ja, jetzt. Das Einzige, was geblieben ist, ja.
Das ist doch schön. Sie haben sich jetzt gleich so gemeldet. Sie kennen sich schon länger.
Ja, von der Herbstakademie, also von den Akademien her und von anderen, ja. Ja, von der Uni, von der Senioren-Uni.
Ja, aber eigentlich auch, weil ein Projekt geplant ist, über die Gastarbeiter, die ersten. Ja, richtig. Aber das ist noch nicht zustande gekommen, richtig, weil wir zu wenig Teilnehmer haben und wir beide
sehr beschäftigt sind. Und den Fritz Glaumeinger, den kennen Sie vielleicht vom SSV. Und der macht da das Blättle. Und wir wollten eigentlich diesen Workshop machen, aber der ist noch nicht zustande gekommen. Und da haben wir uns eigentlich näher kennengelernt.
Sie sagen, Sie wollten einen Workshop machen über die oder ersten Gastarbeiter, die hier in Ulm waren. Ja. Nur, ich sage jetzt wirklich, ich frage das ganz bewusst so, es ist nicht negativ, nur einen Workshop oder wollen Sie, kann man daraus nicht mehr machen?
So wie Zeitzeugen.
Ja, eben.
So sollte also das sein.
Das Ergebnis sollte was sein? Tondokumente oder?
Eigentlich nicht, soweit ich das verstanden habe. SABIF oder die Uni, das weißt du ja besser, die bringen immer so Broschüren raus und Veröffentlichungen, wenn so ein Projekt, so ein Workshop abgeschlossen ist. Mhm. Aber das weiß ich, das weißt du besser, Heinz.
Also das war was, wo ich bei der Seniorenuni angefangen habe, 93, 94. Da haben wir Nachkriegszeit sehr intensiv bearbeitet. Beim Stadtarchiv gab es von Basisgeschichte her kaum was. Wir sind dann losgefahren, zum Beispiel nach Dietenheim. Da gab es damals noch, der lebt inzwischen nicht mehr, gab es einen Mann, der 45 Spediteur gemacht hat über die Zonengrenze in Dietenheim. Mitten im Dietenheim stand ein Schlagbaum. Der hat, und wir waren amerikanische Zone hier, und der hat uns zum Beispiel erzählt, was da so los war. Zum Beispiel, jetzt erzähle ich wieder was ganz Schlimmes, dass da, aber es waren halt Tatsachen, dass damals es ab und zu vorkam, dass sie mal Schüsse gehört haben. Das hatte nichts mit Krimi zu tun, sondern da waren dann Leute im Wald und haben Lynchjustiz gemacht, haben SS-Leute, böse Nazis, was weiß ich, Leute, mit denen sie was abzurechnen hatten, haben die umgelegt. Andererseits haben wir damals aber auch mitgekriegt, dass zum Beispiel, wenn die Panzer einliefen in Delmensing und wenn da rechtzeitig weiße Fahnen draußen waren, dass eine Gewaltanwendung eben der amerikanischen Armee dann verhütet werden konnte. Haben wir die Interviews gemacht mit diesen Menschen und haben das in zwei dicken Broschüren dann auch nachgehalten. Und ich bin dann wir in unserer Gruppe sind als Zeitzeugen jahrelang in die Schulen hergegangen. Da mache ich noch ein bisschen was mit. Gehe ich zum Beispiel jetzt mal nach Ursberg in eine katholische Fachschule für Altenpfleger und sage denen, wie sie die ganz alten, kranken Menschen trotzdem ein bisschen wieder deren Augen zum Strahlen bringen können, wenn sie mit ihnen alte Fotos, wenn die Angehörigen Fotoalben bringen und wenn sie alte Lieder, alte Gebete und so weiter, das ist dann noch drin. Da gebe ich denen ein paar Tipps, ja, und erzähle ihnen, wie man das so macht.
Also Sie sind nach wie vor ziemlich aktiv, habe ich so den Eindruck.
Ja, soweit es die Gesundheit zulässt. Ich bin jetzt inzwischen im 80. Lebensjahr und habe deswegen meine aktive Mitarbeiter in den verschiedenen Projektgruppen. In Schulen haben wir auch viel gemacht, Hauptschule zu verhüten, dass sie ohne Lehrstelle bleiben, sind mit denen in Seminare gefahren übers Wochenende. Das ist kräftemäßig bei mir nicht mehr ganz drin.
Okay. Das ist doch jetzt wesentlich spannender, als wir das wahrscheinlich alle gedacht haben, denn wir kommen so richtig schön ins Plaudern und ich denke, das wollen wir auch noch weiterhin tun, denn ich muss nachher mal wieder hier auf die rechte Seite rüber, um das auch ein bisschen ausgewogen zu machen. Aber jetzt würde ich sagen, hören wir erstmal wieder ein bisschen Musik. Sie sind bei der Plattform auf Radio Free FM. Plattform auf Radio Free FM und ich muss ganz ehrlich zugeben, eine solche Plattform, wie wir sie heute haben, die habe ich auch noch nie gehabt und ich habe, glaube ich, in der Zwischenzeit schon fast dreistellig Plattformen hinter mir. Wir haben nämlich absolut nichts vorbereitet, wir haben uns einfach mal reintauchen lassen, haben uns überraschen lassen, wie viele Damen und Herren der Herbstakademie-Teilnehmer heute nach ihren 2 Stunden Besuch bei Radio Free FM bei uns bleiben. 3 sind übrig geblieben und wir haben auch schon die 3. Runde hier und haben sehr interessante Sachen erfahren. Eine Person, die Frau Jürgens, mit der habe ich am Anfang nur ganz kurz gesprochen und deswegen möchte ich Sie jetzt als nächstes nochmal rausgreifen. Wir wissen zwar jetzt, wie Sie heißen und wir haben vorher mitgekriegt, dass Sie gerne und ehrenamtlich tätig sind. Sie verstehen mich nicht?
Ich bin schwerhörig.
Sie sind schwerhörig. Das ist, dann sollten wir vielleicht Ihnen einfach einen Kopfhörer geben.
Nee, mal so weiter.
Okay, wir probieren es. Also dann werde ich jetzt mal versuchen, ein bisschen lauter zu reden und du machst mein Mikro ein bisschen leiser. Frau Jürgens, bevor Sie angefangen haben, ehrenamtlich jetzt ein bisschen stärker tätig zu werden, haben Sie doch ganz bestimmt auch irgendwas anderes gemacht. Was haben Sie denn gemacht früher?
Ich war Lehrerin.
Sie waren Lehrerin?
Ja, und bin jetzt im Vorruhestand.
An welcher Schule waren Sie denn? Waren Sie hier in Ulm tätig?
Nee, das war im Ostalbkreis.
Ja, der ist ja auch nicht so weit weg. Ne? Das klingt ja schon fast wie Ausland, so wie Sie das sagen.
Ja. Das war eine Grundschule.
Eine Grundschule im Ostalbkreis, wo genau?
Oberkochen.
Oberkochen, da kommen noch, glaube ich, irgendwie so... werden irgendwie so Gläser hergestellt oder so. Ne?
Zeiss, Firma Zeiss.
Ja, das machen wir doch nicht. Wir sind doch nicht kommerziell,
so,
Mensch. Nein, Scherz. In Oberkochen, wie lange haben Sie das gemacht?
Ja, mindestens 27 Jahre. Ich denke noch länger. Gefühlt war es länger.
Gefühlt waren es 50 oder
ja,
mehr.
So. Ja.
Als Sie damals an der Universität, haben Sie Universitätsstudium hinter sich gebracht, um Grundschullehrerin zu werden?
Ich habe an der Pädagogischen Hochschule in Aachen studiert, bin also ein etwas rheinländisches Kind hier im Schwabenland. Ja, bin auch froh, dass ich das in Aachen gemacht habe, also meine Zeit in Aachen gehabt habe. Schwabenland ist schön, kein Thema. Aber ich habe schon Heimweh gehabt die ersten Jahre, als ich hierher kam.
Also man hört es ja auch ein bisschen am Zungenschlag. Sie haben den Schwäbischen noch nicht angenommen. Sie sind aus dem Norden?
Ja. Nee.
Aus dem Nordwesten.
Ja.
Okay.
Mhm.
Damals in Aachen studiert, war eine coole Zeit?
War eine gute Zeit, war eine ganz schöne Zeit.
Waren da neben Ihnen viele Damen damals am Studieren im Lehramt oder
ja,
war das
ja,
noch
sicher.
Eher unüblich?
Grundschullehramt sind meistens Frauen, nach wie vor.
Ist das nicht ein Klischee?
Nee, das ist kein Klischee, das ist Realität.
Trauen sich die Männer nicht oder was?
Die Männer suchen ein bisschen mehr Karriere, sage ich jetzt mal so. Und das ist im Grundschul-Hauptschulbereich weniger möglich.
Na gut, Sie haben es auf jeden Fall gefühlte 50 Jahre gemacht, auf jeden Fall waren es über 20. Würden Sie sagen, alles in allem war eine gute Zeit oder haben Sie es manchmal auch bereut, Hauptschullehrerin zu werden?
Grundschullehrerin.
Ich habe gerade vorher schon mal Hauptschule, jetzt Grundschullehrerin zu werden.
Nee, habe ich nicht bereut, muss ich ehrlich sagen. Aber ich möchte das hier an Ort und Stelle aber nicht ganz ausweiten. Ich bin krankheitsbedingt in den Vorruhestand. Ich war lange Jahre alleinerziehend, also ich habe privat zu viel Energie verbraucht, um es mal so zu sagen. Aber ich bereue das überhaupt nicht, diese Zeit gehabt zu haben, auch die Zeit als Grundschullehrerin nicht. Profitiere ich heute noch von? Vorlesen ist ja eins meiner Ehrenämter.
Sie hatten ja vorher erzählt, dass Sie gerne vorlesen, dass Sie auch sich eigentlich immer noch den Kindern zuwenden, gerne. Selber Kinder?
Drei aber Erwachsene und Enkel.
Drei mit Enkel oder ohne Enkel?
Drei eigene Kinder mit zusätzlichem Enkel von eins dieser Kinder.
Okay, also gut. Ein Enkel, drei Kinder.
Ja, okay.
Mädchen, Jungen?
Der Enkel ist ein Junge. Die Kinder sind ein Sohn, zwei Töchter.
Und
wollen Sie was alles wissen?
Ja, unmöglich. Ne? So sind wir Radiomenschen. Ich will Ihnen gerade mal zeigen, wie man das so machen könnte, wenn man sich nicht vorgenommen, wenn man sich kein richtiges Ziel gesetzt hat und versucht, irgendwie eine Radiosendung zu machen, weil das würden wir uns natürlich am allerliebsten wünschen. Denn tatsächlich ist es so, wir suchen Moderatoren auch auf diesem Wege, wie wir heute über die Herbstakademie gegangen sind, aber vielleicht in dem Zusammenhang jetzt auch, weil es so eine besondere und außergewöhnliche Sendung ist, mal der Aufruf nach draußen. Ja, wir suchen Moderatoren für die Plattform, für diese Sendung, für dieses Format, was ihr nachmittags zwischen 16 und 17 Uhr zwischen Montag und Donnerstag hier bei uns hören könnt. Es ist, ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, als Moderator wahnsinnig spannend und es ist toll, wenn man Leute ausfragen darf, Leute hier hat, die man schon immer mal haben wollte oder von denen man vielleicht auch gar nichts weiß, so wie heute. Man kann bei uns Moderator werden, man kann sich bei uns melden, entweder einfach bei uns im Büchsenstadel vorbeischauen, anrufen im Büro zu unseren Bürozeiten oder uns eine Mail schreiben mit platform@freefm.de. So, ich würde sagen, damit wir jetzt wieder ein bisschen die Fenster öffnen können, denn es ist wahnsinnig warm hier. Das ist übrigens etwas, was im Winter nicht so ist, aber im Sommer, man muss ein bisschen hitzefest sein, wenn man hier Moderator sein will. Nee, Schatz beiseite, würde ich sagen, wir hören jetzt nochmal Musik. Wir haben drei Gäste hier, die uns erhalten geblieben sind von unseren 18 Leuten, die heute da waren von der Herbstakademie des ZAWIF. So, und jetzt möchte ich mal wieder links auf die Medienseite gehen. Wir hatten uns vorher schon ein bisschen über Ihre Vergangenheit unterhalten und was Sie in Ihrem Mediensektor damals so gemacht haben. Jetzt gehen wir mal ganz konkret in die Gegenwart. Wenn Sie heute journalistisch aktiv tätig wären, zum Beispiel hier bei uns beim Radio, was wäre denn eigentlich ein Thema, das Ihnen ganz extrem unter den Nägeln brennen würde, wo Sie sagen, da würde ich dir gerne den Finger drauflegen, das würde mich interessieren.
Ja, dass Praktikanten zum Beispiel ohne Gehalt froh sein müssen, arbeiten zu dürfen, vor allen Dingen aber, dass gute Facharbeiter, die irgendwann mal krank geworden sind, in die Leiharbeit reingerutscht sind, doch sehr, sehr stiefmütterlich behandelt werden. Es gibt in allen europäischen Ländern gibt's Tariflöhne für Leiharbeiter, Mindestlöhne vor allen Dingen, Mindestlöhne. Aber bei uns gibt's das nicht. Und es gibt sehr viel, viel zu viel Menschen, die immer reicher werden, die gar nicht mehr wissen, wie sie und wo sie ihr Geld deponieren sollen, die jetzt nachts nicht schlafen können, weil es eben mit der Finanzkrise doch ziemlich schlecht geworden sind, die vielleicht bei Lehmans da ziemlich viel verloren haben. Und dann wäre mir aber auch ein Thema, was ich sehr gern machen würde. Ich habe mich früher sehr viel mit Randgruppen auch beschäftigt, von Anfang an eigentlich, wären einfach unsere Kinder und vor allen Dingen ihre Familien. Wir haben heute Schulen, ich habe ein bisschen Erfahrung auch aus Grundschulen, bin nämlich auch Vorleser. Und ich weiß, dass die Lehrer zum Teil sehr engagiert arbeiten, aber wenn jetzt die Eltern nicht kommen, dann hängen die Lehrer in der Luft und die Kinder sind arm dran, weil sie hin und her gerissen sind zwischen dem meinetwegen türkisch oder ja, marokkanisch sprechenden Elternhaus und der Religion und dann dem, was sie in der Schule vorfinden. Und da könnten zum Beispiel Ehrenamtliche auch viel tun, aber dafür braucht man Geld zum Beispiel, um Senioren auszubilden. Da kann man nämlich nicht einfach mit gutem Willen hingehen und sagen, ach ja, jetzt gucken wir mal und so. Da gehört schon ein bisschen mehr dazu. Das weiß ich zum Beispiel von der Senioren-Uni her, weil wir da in einer ähnlichen Richtung mit Schülern schon gearbeitet haben. Und da ging es irgendwann zu Ende, weil unsere Profis, die wir allerdings brauchten, weil für die kein Geld mehr da war.
Jetzt, Sie meinten jetzt zuletzt, wenn Sie sagen, die Profis, für die kein Geld mehr da war, war die Rede von dieser Arbeit mit Jugendlichen und Kindern. Okay, gut. Das jetzt nur zum Verständnis, musste ich jetzt gerade für mich kurz nachdenken. Ich möchte auch trotzdem noch mal beim Journalismus bleiben und bei der ursprünglichen Frage, dass ich gefragt habe, welche Themen würden Sie heute aufreißen, wenn Sie selber jetzt könnten, wie Sie wollten. Gibt es Ihrer Meinung nach heute noch den gleich guten Journalismus wie den, den Sie in Ihrer Hochzeit als Journalist erlebt haben?
Oh, das ist ein gutes Thema. Ich habe hier als Ulmer Journalist mitgestreikt in den 70er Jahren. Und habe jetzt erlebt, dass Kollegen von der Südwestpresse nicht gewagt haben, sich an einem öffentlichen Auftritt der Journalisten bei ihrem Arbeitskampf, der fast ein Jahr ging, zu beteiligen, weil ein starker Druck da ist und weil das, was wir heute an Journalismus haben, ein ganz, ganz auf ganz hohem Niveau stehender Qualitätsjournalismus ist, wie es den kaum irgendwo anders in Europa heute gibt. Gucken wir nach Frankreich, nach England, bei uns regiert halt die Boulevardpresse und das Privatfernsehen. Und wenn wir eine Gehaltserhöhung von 1,6%, die nicht mal Inflationsausgleich abdeckt, unseren meinen früheren Kollegen genehmigen für 2 Jahre, da muss ich schon sagen, wer soll da noch Lust haben, als junger Mann, als junge Frau, Journalist zu werden?
Würden Sie in dem Fall diesen Qualitätsverlust, ich nenne es jetzt einfach mal so, ich glaube, wir wissen beide, wie wir das meinen, genau darauf hinzuführen, dass Sie sagen, es ist eigentlich ein Problem des Nachwuchses, dass der Journalismus schlechter wird? Oder würden Sie nicht eher die Brücke ziehen und sagen, es ist natürlich auch eine Frage der Verlage, die immer mehr gewinnorientiert, geldorientiert sind und kein Interesse mehr dran haben, in den Fachjournalismus oder in den anspruchsvollen Journalismus zu gehen.
Exakt, da treffen Sie den Schwarzen. Genau ist das Problem. Der Profit spielt die allererste Geige. Wir haben hier jetzt einen herrlichen Bericht gehabt in der Lokalpresse über, ich sage es jetzt einfach mal, unseren Robert Bosch, Ahlbeck bei Ulm. Ich kenne noch den letzten Chef der Firma Karl Käsbauer, den Karl Käsbauer, der Kaufmann, aus ziemlich viel Begegnung. Ich weiß sehr gut, ich habe da mal hingekriegt, aus der Nachbarschaft einen Schüler unterzubringen, der sonst keinen Platz gekriegt hätte, beim Käsbauer unterzubringen. Hier in Ulm habe ich das auch erlebt. Komme auch aus Westdeutschland als Nicht-Schwabe. Und das ist heute der Punkt, gerade eben auch die Süddeutsche Zeitung, eine unserer wirklich großen überregionalen Tageszeitungen, ist raus aus dem Familienbetrieb, rein in einer Holding. Es geht nur noch um die Aktionäre, die befriedigt werden müssen in erster Linie. Und alles, was aber heute mit Recherche zu tun hat, wo es darum geht, die Schwachstellen in der Gesellschaft aufzudecken, das braucht ganz gute Journalisten. Die fallen nicht vom Himmel. Und wenn man einem angehenden Journalisten sagt, du kriegst jetzt 20% weniger Gehalt, als deine Kollegen noch vor 3 Jahren gekriegt haben, muss ich noch mal wiederholen, wie soll das denn dann weitergehen?
Gut, ich glaube, da muss ich jetzt einfach und möchte ich auch gar nichts mehr dazu fügen. Das war ein Statement, das hatte einfach einen Punkt beziehungsweise ein Ausrufezeichen am Ende. Und ich würde sagen, bevor wir uns jetzt auch noch mal die zwei Damen noch in die letzte Gesprächsrunde mit ins Boot holen, hören wir einfach noch mal Musik. Tatsächlich hatten wir zuletzt über das Geld und über Journalisten und die Geldforderung gesprochen. Und ich habe hier eine Gegenstimme gehört und ich möchte jetzt doch ganz bewusst nochmal bei offenem Mikro sagen, lassen Sie Ihrem Einwand doch nochmal freien Lauf.
Ich mag Öffentlichkeit nicht besonders, deswegen ist es eine gewisse Schwierigkeit. Ja, deswegen sage ich es. Ich meine gerade, dass Journalisten oder Leute, die in der Richtung gehen wollen, ist egal welchen Journalismus, doch mehr Chancen haben als andere Berufe, nicht fest angestellt zu sein. Doch einfach Artikel oder Dinge zu veröffentlichen und kommen dann unter. Schon bei den Blättern von der AOK, das weiß ich. Ich kann nicht genau sagen, was sie verdienen, aber ich kenne Leute, die haben eine Familie und leben offensichtlich davon. Also kann es nicht so sein, dass sie im Hungertuch nagen. Das zu den Journalisten. Ich habe den Vergleich genommen zu den Ärzten. Ich finde, die sind viel schlechter dran, weil die so lange dienen müssen, bis überhaupt irgendwas erreichen.
Gut, um das jetzt richtig ausführen zu können, müssten wir jetzt eigentlich hier einen Journalisten und einen Arzt mitsitzen haben. Das wäre jetzt super interessant. Vielleicht kriegen wir das auch noch irgendwann hin. Haben wir aber nicht, ne? Okay, warum Sie heute hier waren, das hat den Grund, dass Sie die letzten beiden Stunden, bevor wir hier in die Plattform gegangen sind, bei uns zu Gast waren. Was haben Sie denn für einen Eindruck von FreeFM mitgenommen nach diesen beiden Stunden Besuch bei uns? Und vielleicht auch jetzt nach dieser Stunde? Würde mich mal interessieren, was?
Ich habe den Eindruck, dass es eine sehr innovative Angelegenheit ist, mit sehr viel Spielraum für Leute, die sich engagieren. Nur meine Frage war ja auch, als wir uns getroffen haben, wer nimmt sich noch die Zeit, sich zu engagieren? Oder wie kriegen Sie die Leute zusammen, um Ihr Programm so weiterzumachen? Also ich habe den Eindruck, dass Sie aufgrund Ihrer Unabhängigkeit doch sehr viel mehr machen können als andere Radiosendungen und wohl interessante Themen haben. Und da habe ich vorhin schon gesagt, mir hat gut gefallen im Roxy Ihre Sonntagsbeteiligung.
Ah ja, ja, das ist ja auch wieder nächsten Sonntag. Wir starten ja wieder in die nächste Staffel sozusagen. Erste Reihe musste ausfallen. Hätte eigentlich die grüne Kulturpolitik sein sollen. Ist nicht zustande gekommen, weil irgendwie hatte niemand oder wollte niemand Zeit für uns haben. Deswegen starten wir nächsten Sonntag in die zweite Staffel mit dem Thema Pop und Nachwuchs. Ich bin der Moderator an diesem Tag. Und ich bin der Einzige, der in dieser Runde, glaube ich, den kritischen Blick drauf hat. Und das ist von Moderator ausgesprochen schwer. Ich bin gespannt, was wir daraus machen. Werden Sie kommen oder ist das jetzt ein Thema, wo Sie sagen, nee, muss ich nicht haben?
Ich habe gerade überlegt, ob ich Zeit habe, weil ich eine Führung habe, aber es ist egal. Ich müsste gerne ein Programm haben. Was passiert in den nächsten 5 Sonntagen im Roxy?
Die nächsten 5 kann ich Ihnen jetzt gerade nicht so runter auswendig runterleiern, wollte ich jetzt gerade mal sagen. Draußen liegt ein Programm. Zumindest für das nächste Mal kommenden Sonntag werden wir mal einen kritischen oder nicht kritischen Blick, wie auch immer, auf die Pop- und Rock-Nachwuchsförderung werfen, die ja, nachdem sie lange Zeit stiefmütterlich behandelt wurde, in der Nachkriegszeit zunächst mal überhaupt nicht existiert hat, heute zum Normalen gehört. Und vor allem, dass wir heute auch Musikhochschulen haben, die ähnlich wie die Klassik auch den Jazz, den Rock und den Pop betrachten und es heute einfach auch möglich ist, auch dort ein Studium zu machen. Wir wollen da einen Blick drauf werfen. Wir haben einen Vertreter der Popakademie da, der ersten großen Universität, die diese Bewegung hervorgebracht hat, aber auch von Popförderung. Wir haben 2 Nachwuchsmusiker mit auf dem Plateau sitzen und wir werden uns darüber unterhalten, inwieweit das sinnvoll ist, inwieweit das Sinn macht und wo es hinführt.
Also ich denke generell, das Nachwuchsförderungsthema ist hochinteressant. Es spielt für mich vielleicht keine ganz so große Rolle in welchem Gebiet. Aber deswegen versuche ich zu kommen. Aber ich glaube, das ist generell ein Thema. Was soll man wie fördern?
Ja, das ist auf jeden Fall ein Thema. Und jetzt würde ich sagen, wir sind eigentlich schon fast am Ende angekommen. Jetzt habe ich plötzlich, war ich jetzt derjenige, der geredet hat. Jetzt haben Sie mich erwischt. Eigentlich sollten Sie Moderatorin werden.
Eine gute Idee, wenn ich genau wüsste, was man da zu tun hat. Ich merke es gerade, man muss improvisieren.
Aber manchmal.
Sonst habe ich es, glaube ich, noch nicht so ganz verstanden. Denn ich sehe nie diese ganzen Talkshows oder sowas aus Versehen, wenn ich es mal anlasse oder so. Und dann habe ich immer das dumme Gefühl, dass alles auswendig gelernt ist.
Ja und nein. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, nachdem ich das ja selber eben sonntags auch mache, ist meine Erfahrung die, dass man manchmal auch ganz extrem, man kann tolle Themen haben, man kann interessante Fragen haben, wenn man läuft einfach auf, wenn dein Gegenüber nicht will, dass es weitergeht. Und wenn man gerade Politiker im Studio hat, und wir beobachten das oft am Sonntagabend nach dem Tatort, eine der populärsten Politsendungen, zuerst will, jetzt ja auch, Politiker können, wenn sie wollen, Leute, die redegewandt sind aus der Wirtschaft, sie können, wenn sie wollen, dich einfach so ins Messer laufen lassen, dass du als Moderator eine schlechte Show abziehst. So, jetzt haben Sie mich schon das zweite Mal erwischt. Jetzt möchte ich einfach ganz herzlich Danke sagen, dass Sie 3 heute hier waren. Wir haben eigentlich, glaube ich, eine nette Stunde miteinander verbracht. Ich überlasse gerne Ihnen jetzt das letzte Wort, wenn Sie noch eines haben.
Ja, ich finde es schon gut, dass die Möglichkeit von Ihnen da war, dass Leute von der Senioren-Uni herkommen und sich bei euch umgucken. Und ich fände es auch schon noch viel besser, wenn mehr als 3 beim nächsten Mal, wir haben ja eine Frühjahrsakademie, sich dann hier auch im Studio einfinden hätten.
Das ist doch ein schöner Wunsch. Ich gebe jetzt auf die von mir aus gesehen rechte Seite an die beiden Damen.
Ich fand es sehr spannend, mir hat es Spaß gemacht. Ich fand nur vom Thema her, haben wir so von der Akademie nicht so wahnsinnig viel geredet, aber da gibt es vielleicht auch nicht so viel zu reden. Das Ganze ging um Bildung und das ist eh ein umstrittener Begriff.
Ja, mich hat der Sender neugierig gemacht, weil ich das Gefühl habe, man kann darin Kreativität entwickeln. Sei es journalistisch, sei es musisch, sei es als Moderatorin, Koordinatorin, wie das auch immer heißen mag. Es scheint ein spannender Sender zu sein.
Das freut mich, wenn Sie das mitgenommen haben. Ich würde mich auch freuen, wenn wir uns wieder hier sehen und vielleicht sogar nicht in dieser Rollenverteilung, sondern in einer ganz anderen. Tatsächlich muss die Herbstakademie nicht traurig sein, denn wir haben vor 2 oder 3 Wochen eine komplette 60-minütige Sendung ausschließlich über die Herbstakademie hier gehabt. Die habe übrigens auch ich moderiert, die war sehr spannend und von daher ist es schon in Ordnung, wenn wir uns jetzt einfach unterhalten haben. So, das war die Plattform am Nachmittag auf Radio Free FM. Ich würde sagen, wir den Rest der Stunde, ja, paar 8 Minuten hätten wir noch, füllen wir jetzt einfach mit Musik. Am Mikrofon auf dieser Seite war Rainer Markus Walter zu Gast, waren bei mir. Wenn ich Sie jetzt einfach bitten darf, sich selber noch mal kurz vorzustellen, namentlich, damit ich keine Fehler mache.
Heinz Görlich.
Monika van Kohlweig.
Elisabeth Jürgens.
Vielen Dank, dass Sie da waren.